Auf an Ratsch!
In rasender Geschwindigkeit ist Sebastian Frankenberger 2009 und 2010 zum deutschen Politstar und zum Bundesvorsitzenden der ÖDP aufgestiegen, mit gerade mal Ende 20. Doch nachdem das Volksbegehren zum Nichtraucherschutz Gesetz geworden war, ergoss sich der ganze Frust und die ganze Wut von manchen Rauchern und Wirten auf ihn. Der Frankenberger ist schuld, dass ich im Wirtshaus nicht mehr rauchen darf. Der Frankenberger ist schuld, wenn das Wirtshaus pleite geht. Der Frankenberger kehrt weg. Der junge Passauer, heute 39 Jahre alt, wurde dermaßen bedroht, dass er sagt, ich habe gewusst, es gibt in Passau Straßen, wo ich zwischen Donnerstag und Samstagabend zwischen 23 Uhr und 2 Uhr früh nicht durchgehen sollte. Ich habe mich immer umgeschaut, ob mich jemand verfolgt. Schließlich hat er die Stadt verlassen, ebenso wie seine Partei, die ÖDP. Wie schafft's der Mann, Menschen so schnell zu faszinieren und für sich einzunehmen? Und wieso sagt er heute, ich bin froh, wenn ich keinen Kontakt zu Menschen habe? Wieso hat er Theologie studiert und sagt heute, ich tue mich unglaublich schwer, die Texte mitzubeten? Kann ich mir noch in die Augen schauen? Die Antworten drauf gibt er in der neuen Folge unseres Podcasts Auf an Ratsch. Viel Vergnügen beim Hören. Also, servus Sebastian.
Servus Raimund.
Schön, dass du da bist. Heute bei mir daheim, ausnahmsweise. Ich habe mir überlegt, ich glaube, wir kennen uns aus Studentenzeiten in Passau, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das eigentlich stimmt. Kannst du dich erinnern, warum wir uns kennen und woher?
Leider nein. Aber jetzt bin ich auf die Geschichte gespannt.
Na, tatsächlich gibt's keine Geschichte. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe wirklich nur überlegt, wo und wann haben wir uns eigentlich so kennengelernt und warum duzen wir uns? Und ich weiß es nicht, aber wir kennen uns aus vielen alten Passauer Jahren.
Also ich glaube, haben wir jemals miteinander wirklich voll geredet? Ich weiß nämlich auch nicht. Ich habe so das Gefühl gehabt, wir duzen uns, weil wir gleich alt sind, weil wir Passauer sind, weil wir Interessierte sind an Passau.
Ich glaube, du bist Jahrzehnte jünger als ich, aber aber macht ja nichts. Okay, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass du da bist und dass wir uns treffen können. Und um das auch zu erzählen, ich bin auch verwundert, dass wir uns treffen können, weil du heute Vormittag schon deinen Vater begraben musstest, was mir sehr leid tut. Wie geht's dir nach diesem Tag?
Gut. Ja? Also, es hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber also zum einen ist für mich eine Beerdigung jetzt nicht was Besonderes, weil ich als Ministrant schon sehr viele Beerdigungen mitministriert habe. Wir haben ja ganz bewusst keinen Gottesdienst gehabt, weil mein Vater zum einen nicht so praktizierender Katholik war und ich einfach gesagt habe, wir machen selben Familienkreis, geht ja wegen Corona nicht viel und dann machen wir das eine ganz feine, kleine, private Andacht und Beisetzung. Und zum anderen, und das ist vielleicht so die Geschichte, um das zu erklären, warum es mir jetzt auch gut geht, ich zu meinem Vater einfach seit Jahren jetzt nicht mehr so das enge Verhältnis gehabt habe. Ich habe mich da einfach schon eher ein bisschen distanziert zu ihm. Das hat einfach auch seine Gründe in der Geschichte. Er bleibt deswegen immer noch mein Vater und ich weiß, was ich von ihm Tolles mitgenommen habe und gelernt habe, aber es gab halt da irgendwo emotionale Distanz auch. Und er jetzt seit 1,5 Jahren im Altenheim war in Passau und eher, ja, am Schluss eher dement und nicht mehr geistig anwesend und körperlich extrem abbaut. Und mit 88 Jahren, muss man auch sagen, ist das ein gesegnetes Alter und er hat ein erfülltes Leben gehabt. Und ist für uns war es jetzt alle eher so eine Erlösung, wo ich sage, das ist auch für meine Mama nochmal gut, dass sie jetzt halt auch wieder Luft hat und sich um sich selber kümmern kann. Und gerade mit Demenz und Altenheim. Und dann waren mein Onkel und meine Tante über den Sommer noch zu betreuen. Also das war einfach so viel, wo ich jetzt halt eher sage, das ist gut, dass dieses Kapitel einfach gut abgeschlossen ist jetzt.
Und habt euch gut verabschieden können halt.
Wir haben uns gut verabschieden können. Das waren die wichtigsten Leute auch nochmal da. Auch für meine Mama nochmal wichtig im Verwandtschaftskreis. Hat gut gepasst.
Du bist ja nicht nur in Passau, sondern weit drüber hinaus bekannt wie ein bunter Hund. Den Grund dafür kennen die meisten, dass du das Volksbegehren zum Thema Rauchen damals organisiert hast. Am Ende sagen 61% der Wählerinnen und Wähler in Bayern, wir wollen nicht mehr, dass in öffentlichen Räumen, in geschlossenen, geraucht wird. Da bestimmt eine demokratische Mehrheit, so wollen wir das haben.
Und dann passiert Folgendes, dass viele Leute sagen, wegen dem Frankenberger darf ich nicht mehr rauchen im Wirtshaus. Es ist ja eigentlich sehr bemerkenswert. Es hat ja jeder die Gelegenheit gehabt, abzustimmen. Es war die Wahlbeteiligung irgendwie jetzt nicht so uferlos hoch. Aber tatsächlich ist einfach eine demokratische Entscheidung dann gelandet in was sehr Privatem immer wieder und über lange Zeit. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch, bin ich nochmal gestolpert auf das, auf deinen Auftritt bei Michel Friedmann. Und der gute Mann hat ja gewütet und dich beschimpft im Studio. Herr Frankenberger, was geht Sie mein Leben an? Was erlauben Sie sich, dass Sie sich in mein Leben einmischen? Also das war, da ging es nicht nur noch um das Rauchverbot, sondern es ging ja um dich als Person. Das war dermaßen giftig. Kannst du dich da erinnern, wie das war für dich, da zu stehen?
Also Friedmann ist Show. Also das ist, also Michel Friedmann und ja, es war irgendein, von der Tabaklobby war jemand da und so inszenierte Streitgespräch. Also ich finde ja Michel Friedmann prinzipiell sehr spannend als Moderator, weil er wirklich aus Politikern was rausgelockt hat und eben nicht uniformiert konform war. Mhm. Und so muss man ihn verstehen, das ist ein Spiel gewesen. Mhm. Und der war in der Garderobe davor und danach relativ entspannt und alles. Und genauso habe ich das Ganze empfunden. Das ist er weiß ganz genau, für welches Zielpublikum er das jetzt macht. Und da ging es nicht um die Persönlichkeit Sebastian Frankenberger, um die anzugreifen. Das war halt seine Methode in dem Fall.
Also dir war da klar, okay, wir spielen jetzt die schwere Debatte.
Ja, und das war unglaublich. Also ich glaube, ich habe ihn ein bisschen persönlich, er hat im Vorfeld dann, kurz bevor die Sendung losgegangen ist, hat er noch komische Bemerkungen gemacht und ich habe genauso komische Bemerkungen zurückgemacht zu ihm und das hat er dann ein bisschen nicht direkt in den falschen Hals gekriegt, aber er war dann schon so, wo er gesagt hat, und mit dem Frankenberger kann man so richtig spielen und da kann man es mal so richtig lausrissen, der versteht, dass das nicht beleidigend ist oder ähnliches. Mhm. Für mich, also gerade mit Fernsehgeschichten oder Radio oder was auch immer, muss immer hinterfragen, wer ist das Zielpublikum? Für mich ist diese Analyse extrem wichtig zu verstehen, was gerade passiert. Du hast vorher angefragt, diese 61% haben abgestimmt und die anderen nicht und eine Abstimmung ist mit Füßen. Da kann man jetzt viel das ins Detail auseinandernehmen. Was für mich eher rückwirkend jetzt, was gerade mit Trump passiert ist und weltweit da hinzuschauen und zu sagen, was passiert eigentlich gerade und was hat sich damals bei diesem Volksbegehren schon gezeigt? Nämlich, dass Menschen unzufrieden sind mit Situationen, dass sie mit persönlichen Situationen unzufrieden sind. Und das ist damals aufgegangen. Also das hat sich, die ersten Anzeichen waren da, wo die Leute sagen, der macht irgendwas, was mich persönlich angreift und ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Und da ist ein Politikfrustra und alles das, auch diesen sozialen Angriffe in den Medien, die ich ausgesetzt war, das explodiert jetzt gerade, aber das war die ganze Zeit da. Und darum ist das für mich jetzt so rückwirkend, kann ich das viel entspannter sehen und sage, was da passiert ist, ist gerade ein extremes gesellschaftliches Phänomen, was nicht unbedingt nur was mit mir zu tun hat, was mir aber gleichzeitig unglaublich zu denken gibt, wie denn unsere Zukunft im demokratischen, im Miteinander oder Ähnlichen sein wird, weil wir auf so eine Egoistengesellschaft zugehen. Aber vielleicht über diese Themen werden wir noch alle später reden. Ja.
Na, das ist sehr interessant, weil die Tatsache, es die Mehrheit entscheidet und ich bin der Unterlegene. Und akzeptiere ich das, ja oder nein, und wie gehe ich damit um? Das ist natürlich schon der Kern irgendwie des demokratischen Zusammenlebens. Und da sieht's mitunter schlecht aus momentan.
Ja,
da gibt's schon Parallelen zwischen den Sachen, die du jetzt genannt hast.
Ja. Genau, und dann auch die Frage zu stellen, bei uns beim Nichtraucherschutz-Volksbegehren ging es ja auch darum, den Nichtraucher zu schützen. Also klar war das unser Kampagnenslogan, es ging um die Schwangeren, um die Sport oder wen auch. Aber es geht beim Rauchen oder beim Nichtrauchen geht es auch um den anderen zu sagen, ich nehme Rücksicht auf dich.
Ja.
Und die gleiche Diskussion haben wir jetzt gerade, mache ich ja Impfung, trage ich Masken, es geht um nicht nur um mich selber, also ich habe immer gesagt, liebe Raucher, ich möchte euch nicht das Rauchen verbieten, schadet es euch, wie es ihr selber wollt, was auch immer, das ist eure Geschichte, aber bitte nehmt es auf den anderen Rücksicht.
Ja.
Und in der gleichen Diskussion stecken wir jetzt wieder drin und dann zu sagen, was ist meine eigene Freiheit? Und es wird ja sogar pervertiert zu sagen, jetzt diskutieren wir über die Freiheit derer, die bei den Corona-Demos, die müssen jetzt für die Freiheit kämpfen. Und das macht mir unglaubliche Sorgen, weil da merkt man, wo große Teile der Bevölkerung eigentlich nicht mehr mitgenommen werden können, die ich gar nicht mehr erreichen kann, die in ihrer eigenen Blase drinnen sind. Und
ich stelle mir vor, das ist bekannt, dass du aus vielen Kneipen dann immer ausgesperrt wurdest. Sagen wir mal ganz konkret, also ich gehe gern ins Callas, wenn mir der Wirt morgen sagt, du bist hier nicht mehr willkommen, schleich die, dann ist es wirklich, hart und wirklich kreislig. Wie war denn das, als das da losging?
Also erst einmal bin nie jemand gewesen, der früh fortgegangen ist. Mhm. Ich war nie in Kneipen. Ich war immer unglaublich engagiert in Vereinen, Schüler, Jugendgruppen, was auch immer. Ich habe nie Zeit gehabt zum Fortgehen.
Ist das dann bloß eine Legende? Weil ich habe jetzt neulich in einem Interview vom Herbst dann wieder gesehen, es gibt immer noch 1-2 Kneipen pro Woche, die dir den Zutritt verbieten.
Ja, aber auf Facebook oder im Internet publik machen oder irgendwo. Also ich bin konkret rausgeflogen in Passau aus einer oder zwei Kneipen, wo ich dann einmal mit meiner Jugendgruppe drin war oder wo wir eine politische Veranstaltung gemacht haben. Mhm. Und in Bayern bin ich ganz konkret bei 2 politischen Veranstaltungen rausgeschmissen worden oder ist mir der Zutritt verwehrt worden. Und der Rest ist, wo die Besitzer selber in der Öffentlichkeit kundtun, der hat bei uns keinen Zutritt.
Aus Gründen des Selbstmarketings und um ein Zeichen zu setzen.
Wo wir wieder bei dieser Geschichte sind, was aktuell auch passiert. Ich muss zeigen, dass ich zu einer Gruppe dazugehöre und dem zwang was und in sich was reinsteigern und wo vielleicht, ich möchte solche Leute nicht verurteilen, wo ein kompletter Frust mitspielt, ein Lebensfrust, das, wo man jetzt aber Bewältigungskonzept natürlich von mir sagt, wie geht man mit so viel Anfeindungen und allem um, ja. Wenn man sagt, da ging es nicht nur um die Sache, sondern das ist ein Kanalisations- und Objekt gewesen, dem Frankenberger, dem Zwangmas, und da hauen wir jetzt alles eine, alle Ungerechtigkeiten, die wir gerade haben, an ihm können wir es rauslassen, weil er gilt für Politik, was auch immer, das ist das, was jetzt gerade rauskommt, das Establishment, dem müssen wir das zeigen, so in der Richtung.
Da kommen wir dann noch drauf, warum das ausgerechnet du wie ein Magnet irgendwie angezogen hast, solche Sachen, da möchte ich dann speziell nur ganz gern drüber reden. Hast du dir irgendwann mal eine Listen gemacht, in welche Kneipe du jetzt nicht mehr gehen darfst?
Das interessiert mich überhaupt nicht. Also ich habe jetzt keine Liste, wo ich nicht neigen darf, aber ich habe gewusst, wo ich nicht hingehen kann, aus Eigenschutzgründen. Also ich habe gewusst, es gibt in Passau gewisse Straßen zwischen Donnerstag und Samstagabend, wo ich nicht zwischen 23 und 2 Uhr früh alleine mit offenen Haaren, sodass mir jeder erkennt, durchgehen sollte. Weil was auch immer da passieren kann.
Also das schon.
Ja. Und in München.
Was ja eigentlich einiges härter ist, als jetzt ein Zutrittsverbot in einer Kneipe, die ihn nicht interessiert.
Also psychologisch ist das heftig.
Ja.
Und ich habe es damals gar nicht so gemerkt, weil da ist man so drinnen und im politischen Hype und dieser ganzen Geschichte und da legst du dir das als Recht und baust da deinen eigenen Filterfunktion. Eingeholt hat es mir eigentlich erst 2015, 16, wo du dann wirklich merkst, ob jetzt hast du eine Alarmanlage daheim zugelegt und du hast dann immer dein Pfefferspray dabei und wenn ich durch Passau gegangen bin, war es schon so, dass ich immer mit einem Auge nach hinten war, ob mich jemand verfolgt.
Das klingt fürchterlich. Und ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich mich reinversetzen kann. Also das hat eine Dimension der Bedrohung, die ich, glaube ich, nicht kenne.
Man gewohnt sie mittlerweile. Also es ist so, irgendwann wird es zur Normalität. Also wo du denkst, okay, so lebst du halt. Also ich wohne jetzt bewusst in Österreich seit 2018 im Herbst. Auch wenn die Öffentlichkeit glaubt hat, ich habe in Linz gelebt, das war auch nur Selbstschutz. Also ich habe nie meine Wohnung in Passau aufgegeben, habe immer in der Altstadt direkt neben dem Scharfrichterhaus gewohnt und bin eigentlich erst im Herbst 2018 weggezogen nach Wien. Und das war aber auch, damit die Leute nicht mehr damit rechnen, dass ich in Passau unterwegs bin. Und ich merke es erst in Wien, wie entspannt ich wieder durch die Stadt gehe und nicht ständig schaue, ist da jemand?
Ja.
Wobei, ich habe damals, als die vielen Morddrohungen waren und die Angriffe, ich habe dann auch mit der Polizei, mit einem Psychologen Training gehabt, was ist ernst zu nehmen und was nicht. Und es waren von den 1000 schlimmeren Geschichten, waren jetzt halt so 3, 4, wo man gesagt hat, das war jetzt halt, wo es gefährlich werden könnte, also wo mein Kopf dann auf Terrorleichen montiert war und meine Adresse daneben gestanden ist und wer bringt ihn um, mit der konkreten Adressaufforderung und Ähnliches. Das war eine Schwelle, wo es gefährlich war.
Kannst du dich erinnern, wie es dir gegangen ist, wie du das gesehen hast?
Auch nicht anders. Also das war so, okay, jetzt haben wir halt die Eskalationsstufe und klären wir mal mit ab, was man machen kann. Und das war's dann. Und dann eher, da war ich noch Bundesvorsitzender, da war ich voll in der Politik, da war das okay, an welche Medien gehen wir das jetzt raus, wie schlachten wir das jetzt politisch aus?
Das Denken war da sehr professionell.
Genau. Mhm. Ich hätte unglaublich viel Geld machen können, wenn ich alle Beleidigungen zur Anzeige gebracht hätte.
Ja.
Ich habe bis auf die Geschichte und alle, die mich mit Nazis oder Ähnliches verglichen haben, alles das ist zur Staatsanwaltschaft gegangen, alles andere habe ich gesagt, sorry, Lyles, ich verschwende keine Energie mit euren Anfeindungen. Ihr kriegt einen netten Standardsatz zurückgeschrieben, alle, die mich angefeindet haben, und das war's. Aber bei der Geschichte habe ich mir gedacht, okay, das verfolgen wir mal, weil man weiß nicht, was da wirklich dahinter steckt. Aber spannend war dieser Polizeipsychologe, der dann gesagt hat, okay, das ist ernst zu nehmen. Aber das Eigentliche ist es, sie wissen nicht die Bedrohungen, die... Wir machen jetzt mal Worst-Case-Szenario. Jemand hat damals eine Eckkneipen gehabt, ist damals Konkurs gegangen, hat eigentlich mit dem Nichtrauchschutz nicht viel zum Tor gehabt, hat sich selber verdarrt, ist Alkoholiker geworden, Schulden, seine Frau und Kinder sterben und nach Jahren später sagt er, und der ganze Ausgangspunkt für diese Geschichte, das war der Frankenberger.
Ja.
Und das ist einer, der dann eine Tat ausführt, der sich aber nirgends ankündigt, und gegen diese Gefahren kannst du nichts machen. Die ist latent da. Das Einzigste, komplett abtauchen oder Ähnliches, aber auch das wird dir nicht irgendwann helfen, sondern ordne es einfach richtig ein und behalte dir ein positives Menschenbild. Und das habe ich versucht, immer zu sagen, ich gehe freundlich auf die Menschen zu und lass mich davon nicht griesgrämig werden. Und wenn es passiert, passiert es. Dann habe ich ein tolles Leben gehabt. Ich habe jede Sekunde meines Lebens genossen und gebe dem nicht zu viel Raum.
Hast du mal erlebt, dass irgendjemand, der wirklich eine riesige Wut und einen Frust irgendwie dann bei dir ablassen hat und du begegnest ihm freundlich, dass der dann sagt, Mensch, das hätte ich ja gar nicht gedacht, der ist ja gar nichts wieder.
Also diesen extremen Wechsel nicht. Was ich aber oft gehabt habe, also auch wenn ich im Fußballverein gespielt habe oder bei sonstige Aufträge, die im Passauer Stadtgebiet gehabt habe, dass die Leute, wenn es dann mit mir zum Tor gehabt haben, beruflich, der ist ja eigentlich relativ normal. Also der ist ja auch, der macht da einen Spaß und der ist eigentlich das Gegenteil, was alle glauben. Ja. Also gerade im Passauer Raum ist der Name Sebastian Frankenberger, das ist so die personifizierte Spaßbremse und der ist ein Nörgler und was auch immer. Also das ist total gebrandet und da kommst du nicht so schnell raus.
Es ist ja absehbar bei diesem Thema, weil es geht ja letztlich um eine Sucht und da hört halt der Spaß und auch die Rationalität halt notgedrungen auf. Es war erwartbar, dass da die Hütten brennt. Du als Mensch und als Politiker, wie klar war dir das?
Also, ich war damals kein Politiker. Ich war damals der Assistent der Geschäftsführung der bayerischen ÖDP. Also so ein Helfershelfer, der auch kein Stadtrat oder der gerade Stadtrat geworden ist, aber kein professioneller Politiker, halt so ein Engagierter.
Ja.
Ich habe das überhaupt nicht kennen sehen. Also ich bin katholisch, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage, ich bin katholisch behütet, brav in Passau aufgewachsen. Also für mich war so, wir können alles ausdiskutieren und Politik am Schluss entscheidet der Souverän und es ist, also das war für mich so überhaupt nicht, dass es da zu Morddrohungen, zu Beleidigungen oder Ähnliches kommen kann. War überhaupt nicht in meiner Vorstellung.
Okay.
Weil ich auch noch gesagt habe, wir machen ein Volksbegehren und ein Volksentscheid. Leute, ihr dürft entscheiden. Also
feit da gar nichts eigentlich.
Der fällt gar nichts fein. Was ich sehr bewusst eingesetzt habe, ist die Polarisierung.
Ja.
Und da stehe ich auch dazu. Und
erzähl das, davon, wie polarisiert man. Da war neulich, das war sehr interessant, irgendwie Friedrich Merz hat gesagt, man muss auch polarisieren können. Armin Laschet sagt in seiner Rede, nein, man muss nicht polarisieren können. Man muss in der Demokratie auf einen gemeinsamen Nenner finden können. Erzähl mal von deiner Polarisierung.
Ich bringe ein Beispiel aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugendzeit. Ich war am Adalbert-Stifter-Gymnasium, am ASG, übrigens immer noch die beste Schule in Passau.
Jetzt, wo warst du? Das war die Werbeeinblendung. Dieser Podcast wurde gesponsert vom Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau. Nein, stimmt nicht.
Aber wo warst du?
Ich war in Simbach am Inn am Gymnasium.
Also gar kein Passau.
Ich bin ein Zollgröster, ja.
Wahnsinn. Nein, also war damals eine sehr spezielle Schule, weil wir einen unglaublich guten Direktor gehabt haben, an Herrn Wagner. Also der hat gesagt, wir nehmen auch alle Schüler von den anderen Gymnasien auf, die durchgefallen sind, und auch schwierige Kinder, und wir sprechen Probleme an und versuchen, die ja trotzdem durchs Abitur zu kriegen oder uns um die Schüler zu kümmern.
Ja.
Das war so einer, von dem ich unglaublich viel mitgenommen habe und den ich sehr geschätzt habe. Mittlerweile leider schon verstorben. Aber warum bringe ich die Geschichte? Ich war Schülersprecher und der Pausenverkauf hat nie funktioniert. Alle sind auf diesen Pausenverkauf hingestürmt. Und keiner hat gewusst, wer als erster bedient worden ist oder ähnliches. Und man hat mal versucht, Bänder aufzustellen, hat nie was funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, was machen wir jetzt? Dann habe ich mal so eine orange Weste angezogen, Signalweste, habe ein Megafon gehabt und bin an einem Tag dort gestanden und habe alle mit dem Megafon zusammengeschissen und ihr steht in Zweierreihe und das funktioniert und habe mit Sirene, und da war so die halbe Schule in der Pause und hat sich dieses Kasperltheater angeschaut und die sind in Zweierreihe gestanden und die Lehrer haben gesagt, der spinnt ja total, der Frankenberger. Und dann bin ich zum Wagner ins Direktorat gekommen und dann hat er mich gefragt, was hast du gemacht? Und ich habe gesagt, also ich habe gemerkt, es hat nie was funktioniert. Du hast es die Leute nur erklären können und das ist aus den Köpfen raus gewesen, weil die Pause nicht lang war und was auch immer. Und die finden, wenn ich jetzt dann noch einmal am Tag ein oranges Westerl habe oder mich hinstelle, dann lachen sie mir alle aus. Aber das ist ihnen alle im Gedächtnis geblieben. Und dann hat der Wagner zu mir gesagt, Bursch, du hast verstanden, wie man Aufmerksamkeit erzeugt, wie du etwas ins Gedächtnis brachst. Missbrauche es nicht. Aber so funktioniert's in manchen Situationen, wo andere Methoden nicht greifen. Und das meine mit Polarisierung.
Schlagen wir jetzt die große Brücke zum Volksbegehren. Wo ist quasi das Megafon und die gelbe Weste vom ASG, wenn du denkst an das Projekt Nichtraucherschutz?
Volksbegehren hat drei Phasen. Unterschriftensammlung auf der Straße, 14-tägige Eintragungszeit im Rathaus, Volksbegehren, 10%-Hürde, unglaublich schwer zu knacken. Damals von 27 Volksbegehren haben das nur 7 geschafft und ganz schwierig, weil du selber Werbung machen musst und am Schluss Volksentscheid.
Ist klar, aber nicht meine Frage vergessen.
Ja, und beim Volksbegehren, diese zweite Phase, die so schwierig zu knacken ist, sind so viele dran gescheitert, weil sie in der öffentlichen Wahrnehmung nicht auftauchen. Und was ist die Polarisierung gewesen? Ich habe nach 3 Tagen eine Drohung in der Zeitung gehabt, der Beileidskarten. Mein erster Anruf war am Sonntag. Ich habe eine Morddrohung gekriegt, wollte jetzt die Geschichte exklusiv haben, bringt es am Sonntag, groß. Haben die gesagt, super, haben es gebracht. Nächsten Tag Bildzeitung, NTV und dann ist durchgestartet. Ich hätte genauso sagen können, ups, jetzt haben wir eine Morddrohung gekriegt, die lassen wir jetzt verschwinden, wir machen jetzt da nicht so Hehl. Und das war für mich diese Messerschneide der Polarisierung, zu sagen, ich thematisiere es, ich stilisiere mich gewissermaßen zum Märtyrer, Opfer, Helden einer Kampagne, eines Kopfes, der Sympathische ist einerseits, er ist der Nichtraucher, der nicht wie manche Rauchervereinigung, manche Ärzte total, der eigentlich der Nette von nebenan ist, aber gleichzeitig auch der ein politisches Kalkül dahinter hat, wie er die mediale Aufmerksamkeit über 14 Tage in den Medien durchzieht.
Lass dich das bemessen, inwiefern du einfach wirklich der bedrohte Sebastian warst und inwiefern du der PR-Stratege warst, der gesagt hast, das nutzen wir jetzt.
Ich habe das weder studiert gehabt noch irgendwas. Das ist, also ich bin jemand, der Autodidakt ist und immer alles aus dem Bauch raus macht. Und das war so aus dem Bauch, okay, mit der Geschichte kann man jetzt halt jeden Tag drinnen bleiben. ich bringe ein anderes Beispiel. Ich habe einen Landtagswahlkampf 2013 gemacht, wo ich mit dem Radl durch ganz Bayern gefahren bin und habe immer in einem Wohnmobil geschlafen. 90 Wahlkreise, 90 Tage, 4.500 Kilometer geradelt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so richtig zündet die Kampagne nicht. Also wenn ich jetzt möchte, dass die zündet, dann sage ich mal jemanden, der mit der Armbrust oder mit der Pistole auf den Wagen schießt, in den Teil, wo ich nicht drinnen schlafe, und sage am anderen, ich bin in der Nacht überfallen worden, damit hätte ich Presse und in jedem Landkreis, wo ich mit dem Radl ankomme, hätte ich die super Schlagzeile davor, danach, ist einem was passiert oder nicht gehabt.
War aber die blanke Lüge gewesen.
Wäre die blanke Lüge gewesen. Und das einmal auf der Politik ist ganz oft auf Messerschneide, das ist Marketing. Wann kann ich mir noch in den Spiegel schauen und sagen, ich mache es noch dem guten Zweck und es ist keine Lüge und es ist die Realität oder ich missbrauche es. Das war dann auch, wo ich nicht direkt in der ÖDP gescheitert bin, aber wo viele sagen, Marketing ist etwas Böses. Und ich sage, beim Volksbegehren haben wir es aber noch, ich kann mir immer noch in die Augen sagen, ich habe nie gelogen, wir waren bei allen Studien, bei allem, was wir gemacht haben, korrekt. Wir haben aber gewusst, wie Medien funktionieren. Und haben auch dieses Spiel mitgespielt.
Und es hat funktioniert. Es gibt Leute, die sagen, ja, irgendwie, dem hat es doch auch gefallen, dass er da so im Fokus gestanden ist und dann immer so der Böse war. Ich habe den Eindruck gehabt, das hat ihm gefallen. Kannst du da irgendwas damit anfangen oder ist das Quatsch?
Das war mein Job. Also mein Job ist es, bis zum Volksbegehren zu sorgen dafür, dass das immer in die Medien bleibt. Mhm. Ich habe aber immer von der positiven Seite versucht. Ich habe immer gesagt, was bewegen wir mit unserer Kampagne? Du hast am Anfang auch gesagt, die Rauchergeschichte. Theoretisch habe ich immer versucht zu sagen, es ist ein Nichtraucherschutz-Volksbegehren. Ah, das ist das Rauchverbot. Ich kann das ja immer von zwei Seiten die Geschichte erzählen.
Wir haben gestern drüber geredet und haben gesagt, eigentlich ist Nichtraucherschutz Quatsch, weil es ist ja ein Menschenschutz. Ja. Also das zu separieren, so da schadet man den Rauchern und nutzt den Nichtrauchern oder so, da ist ja eigentlich schon das Problem da. Eigentlich geht es doch darum, dass alle ins Restaurant gehen können und keiner am nächsten Tag Kopfweh hat oder stinkt oder Krebs kriegt.
Und wenn wir es jetzt genannt hätten, Gesundheitsschutz-Volksbegehren und aufs Plakat lauter nette weiße Wölkchen drauf gemacht haben, super nett.
Dann hätte es kein Mensch interessiert.
Und was haben wir gemacht? Wir haben natürlich das Rauchverbotsschild genommen. Mir ist das vollkommen klar, weil das einprägsam ist. Das ist Marketing.
Ja, klar.
Und ja, also in der Partei haben sie mir damals unglaublich vorgeworfen, du bist nie von diesem Image weggekommen und andere Kampagnen. Das ist total schwierig, wenn du mal einen Stempel drauf hast, davon auch wieder loszukommen und kannst nur so viel anders machen.
Ja, ich denke immer nur über das Wort polarisiert nach. Das taucht da in jeder Geschichte über dich auf, der Frankenberger polarisiert. Und denke, was polarisiert er denn eigentlich so oder warum? Also wo ist denn jetzt genau das Polarisierende, wenn ich sage, ich trete dafür ein, dass wir entscheiden, dass wir in öffentlich zugänglichen Räumen nicht mehr rauchen?
Polarisiert ist, laden wir mal den Begriff auf, was mit mir, was da eigentlich in Verbindung gebracht worden ist. Der ist erstens mal nicht alt genug, um vorne zu stehen und was. Also mir ist das ganz oft auch so gekommen, der ist, ich war damals 28, 29, der geht nicht den klassischen Weg, auch in der Partei, der geht nicht den Weg und durchläuft alle Ämter und wird dann mal mit 50 irgendwo, also sowas kenne ich aus meinen anderen Aktionen, der kann eloquent reden, der passt in kein Schema ein, der kommt aus einer katholischen Ecke raus, hat aber lange Haare, traut sich an der katholischen Kirche Kritik zu üben. Ich bin keiner gewesen, den man in ein Schema stecken hat können. Und das ist für mich, was ich damit verbinde.
Ja, okay, das ist interessant, weil das hat ja eigentlich mit dem politischen Aspekt ja so gut wie nichts zu tun. Da ist ja ganz früh einfach Alter, Frisur, wie einer spricht. Aber es erinnert mich daran, dass zu mir jemand neulich gesagt hat, ja, ich glaube auch, dass die Frisur eine Rolle gespielt hat. Die Leute haben den so verachtet wegen seiner Frisur. Ich sage, meinst du wirklich? Ja, sicher, wir sind in Passau. Ich sage, was hast du für eine Meinung von den Passauern?
Glaube ich ja, da schließe ich mich sofort an. Also, aber ja, und die Frisur ist bewusst so gewesen. Also zum einen, lange Haare habe ich aus einem anderen Grund. Das wird jetzt wieder eine Geschichte mit meinem Vater.
Wollen wir die kurz erzählen?
Die ist auch schnell erzählt. Ich war 6 und mein Vater hat mir damals gesagt, also mein Vater hat mich gekriegt, als ich 48 war. Also er war 54 dann, also ich so 6 war, also relativ alt. Und dann habe ich so gesehen, er hat so richtig schöne Glatzen in der Mitte gehabt, wo so ein paar Haare aussprießen. Mhm. Und an einer Seite hat er sich lang wachsen lassen und die hat er die Sand
und umgeschleckt.
So rübergeschleckt.
Ja.
Oh. Und ich als 6-Jähriger frage Papa die Haare, dann sagt er, ja, mit 18 schaust du auch mal so aus, Bub. Und ich so total Schiss gekriegt und zur Mama gesagt, wir schneiden mir nie wieder das Haar ab. Und als ich dann so 9, 10 war, habe ich schulterlang gehabt. Und dann sind es immer länger geworden. Und übrigens, ich kann es auch gern aufmachen. Also sie sind jetzt nicht mehr so lang, wie es schon mal waren. Sie sind jetzt halt schulterlang.
Schulterlang, ja.
Ja. Jetzt wird es dann irgendwann, ich sage immer so mit 40, wenn dann so die leichten ersten grauen Ansätze werden, jetzt wird es dann irgendwann Zeit, dass es eine andere Frisur gibt. Aber ich habe mir es einfach lang wachsen lassen seit damals und nie abgeschnitten. Und mit 18, 19 gemerkt, dass das aber ein Markenzeichen ist, weil zu der Zeit in den 90er Jahren hat es keiner mehr lang dran. Und das war dann so, okay, damit bin ich ein Unikat und das ist irgendwie gut gewesen.
Das ist aber interessant, weil also ich habe auch lange Haare gehabt, aber die habe ich gehabt, weil ich damals in einer Rockband Sänger war, weil ich Hardrock gehört habe, weil ich mich identifiziert habe einfach mit einer Szene, wo man halt so ausschaut. Das klingt jetzt bei dir so, es war da immer irgendwie so ein bisschen das dabei, das bist schon du, aber es ist auch total nützlich für den politischen Zweck.
Ja.
Kann man das schon so sagen?
Ja.
Interessant, ja.
Um die Geschichte vom Polarisieren nur zu Ende zu erzählen, was ich schon irgendwann gemerkt habe, es bringt nichts, wenn du bei einem Thema oder egal was, so wie alle dahinschwafelst. Also wenn du auf der Welle mitschwingst. Wenn du möchtest, dass sich etwas verändert, musst du scharfkantig sein. Musst du deswegen nicht beleidigen oder ähnliches, aber du musst deine Position nicht konträr komplett bringen, aber du musst das einfach mit einer scharfen Zunge eher kabarettistisch gut formulieren können, jemanden aus der Reserve locken, so leicht verbotene Themen ansprechen, die man eigentlich nicht macht im allerheiligen katholischen CSU-Passer, so ungefähr in der Richtung. Einfach schon progressiv vorausdenkend sein. Und wenn du das dann aber noch gut begründen kannst und auch in einer konservativen Welt rüberbringen kannst und eben nicht der dreadlockige Schlapper-Look-Öko daherkommst, sondern eher im Anzug, aber halt anders, das finden die Leute als polarisierend, weil sie dich nicht in ihre uniformierten Schubladen reinstecken können und sagen, ach ja, Weckert, habe ich mein Vorurteil gebildet. Mhm. Und dann sagen sie, das ist ein Tausendsasser, der polarisiert. Aber du bist im Gespräch. Und ich finde, das Spannendste überhaupt in unserer Gesellschaft ist, wenn wir ins Gespräch kommen und wenn wir Denkprozesse anstoßen, weil das verändert.
Was mich irgendwie interessiert und fasziniert an deiner Geschichte, das ist, warum in Gottes Namen ist der Nichtraucherschutz, dieses Volksbegehren, dieses ganze Projekt, warum ist das dermaßen fokussiert auf deine Person? Also es gab ja das Bienenvolksbegehren, da gab es auch ein Gesicht dahinter und so weiter. Aber es ist ja doch irgendwie ein bisschen ein besonderes Ausmaß. Wir steigen jetzt so in dieses Gespräch ein. Warum ist dieses Thema 10 und 11 Jahre später immer noch so stark mit dir verbunden?
Also ich meine, das war nie geplant, dass ich das Gesicht werde. Eigentlich wollte die ÖDP, dass der Klaus Mrazek, der aktuelle Landesvorsitzende, das Gesicht wird.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich organisiere das und habe mich da voll reingehängt. Und was dann passiert ist in dieser 14-tägigen Eintragungsphase, es sind Presseanfragen gekommen am Anfang. Mhm. Und die haben gesagt, na, das ist nicht wichtig, Radio Rosenheim um 6 Uhr in der Früh in der Morning Show einen Kommentar abzugeben. Habe ich gesagt, wir nehmen jeden Pressetermin wahr. Mhm. Und dann bin ich halt in Passau um 4 Uhr losgefahren und war um 6 Uhr bei Radio Rosenheim auf Sendung und war um 8 Uhr in München auf Sendung und am Abend in Oberfranken und in der Nacht wieder in Passau. Ich habe jeden Pressetermin innerhalb von 14 Tagen wahrgenommen. Ich habe in der Nacht noch Pakete ausgefahren an unsere Stützer, weil wir es nicht mehr geschafft haben, weil die Organisation zusammenbrach. Also ich habe mich um jedes Detail gekümmert, aber nicht, weil ich gesagt habe, damit werde ich jetzt der Superstar oder irgendwas, sondern weil, wenn ihr Kampagne macht, dann gehe ich voll auf, also ich liebe Projekte, Kampagnen oder ähnliches. Und da hänge ich mich rein und habe alles ernst genommen. Und die anderen haben gesagt, na, ist nicht so wichtig. Aber wenn du natürlich überall präsent bist, also ich habe in den 14 Tagen knapp 100 Medientermine wahrgenommen, so ungefähr in der Richtung, an Interviews dann vor Ort noch mit der Zeitung und alle und Telefon und so. Und das hat dazu geführt, dass die überall mein Gesicht gebracht haben. Und jetzt kommt was ich schon noch gewusst habe. Mhm. Natürlich diese Todesbedrohungen und solche Geschichten bringen. Aber ich habe dann irgendwann, Bilder zählen. Also das heißt, wenn wir es am Schluss die Kampagne kriegen, dann muss ein gescheites Bild hin. Und yes! Und so richtig. Und das sind die Bilder, die dann auf die Titelseiten gekommen sind. Emotionen zeigen, welche Politiker trauen sich Emotionen zeigen oder ähnliches. Und das war dann schon, wo ich dann mal überlegt habe, wie machst du das?
Was waren das nochmal für Bilder, für alle, die sich jetzt nicht mehr erinnern können? Was war da auf den
Titelseiten? Also als wir es geschafft haben, habe ich, glaube ich, dann so richtig mit beide Daumen nach oben gestreckt, schwarzer Anzug, rotes Hemd, offene Haare.
Zigarre im Mund.
Die Zigarre hat noch gefehlt, aber dann so richtig, yes, wir haben es geschafft. Und so richtig, wir leben in einer Medienwelt, wo Bilder etwas sagen. Und ich war mir auch nicht blöd, jeden Blödsinn mitzumachen, ob mit rauchende Riesenzigaretten, wenn man sich selber auf die Schippe nehmen kann und ähnlich. Das lieben doch die Medien.
Das lieben die Medien, ja.
Also wir von ein Gesicht von einer Kampagne.
Mhm. Du hast niemals geraucht, hast du gesagt, gell?
Nein.
Respekt. Oft angeboten gekriegt?
Nein. Ich war in meiner Jugend kein typischer Jugendlicher.
Hm.
Also ich habe mit meinen Klassenkameraden kaum Bezug gehabt. Ich bin in der 7., 8. Klasse bin ich Oberministrant geworden in der Pfarrei. Da haben wir einen Pfarrerwechsel gehabt und die ganzen Eltern waren weg. Und ich war so 13, 14 und war der Leiter von einer Jugendgruppe. Und ich habe in der Woche 7 Jugendgruppen geleitet und noch jeden Gottesdienst ministriert. Ich war mehr oder weniger fast erwachsen. Oder halt einfach in einer Vorbildfunktion, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht so sein wie die anderen, die jetzt bei mir in der Klasse alle rauchen und wo nur noch das Weggehen wichtig ist, sondern mir ging es darum, was kann ich machen, dass es meinen Jugendlichen gut geht, dass ich eine gute Jugendfreizeit mache, wo die Eltern mir vertrauen, dass sie die Mitschicker kennen, aber wo die Kinder auch einen Spaß haben. Wie kann ich Vorbild sein? Deswegen habe ich mir damals auch angefangen, nie Alkohol zu trinken. Ich habe noch nie mehr als einen Schluck Bier oder Wein einmal irgendwo probiert, aber noch nie betrunken gewesen, gar nichts. Und das war eigentlich so die Geschichte, wo das alles so losgegangen ist, diese.
Ich finde das eine total interessante Mischung. Wenn du sagst, du hast wenig Bezug gehabt zu deinen gleichaltrigen Mitschülern und gleichzeitig leitest du aber Gruppen. Also wahrscheinlich haben die Mitschüler tendenziell gesagt, der ist irgendwie komisch drauf, ja, oder der ist also asozial in dem Sinne, dass er sich jetzt nicht so viel mit uns beschäftigt. Und auf der anderen Seite bist du aber derjenige, der Gruppenleben initiiert und
also ich habe eine total komische Rolle in meiner Klasse gehabt, weil ich war zum einen natürlich dem, der gesagt hat, wenn es um Klassenausflüge, ich habe dann auch unsere Berlinfahrt organisiert und Abschlussfahrten, weil ich war der hat alles organisiert. Und ich war der Schülersprecher und der Bezirksschülersprecher Niederbayerns und habe das Tutorensystem am ASG aufgebaut und war in allen Chören und überall. Ich habe mit den Lehrern mehr Kontakt gehabt in der Schule. Weil ich mit denen mich so viel austausche, aber auch mit den Kleinen, weil ich natürlich die Kleinen alle in Gruppenstunden gehabt habe oder Tutorensysteme und Harry Potter Abende und Ding gemacht habe. Aber mit meiner Klasse, da war ich eher so, ich war nie auf Klassenpartys, ich war nie bei Geburtstagen oder irgendwo. Das waren nicht meine Freunde waren Jüngere oder Ältere.
Das ist ja schon verrückt eigentlich, gell?
Ja.
Magst du dann eigentlich die Menschen oder magst du sie nicht?
Boah. Ich hätte immer gesagt, ich mag die Menschen total und mir ging es eigentlich immer um die Menschen. Ich habe mir in die letzten Jahre extrem zurückgezogen. Also, um das zu verstehen, das war jetzt nicht der Nichtraucherschutz. Das meiste, was passiert ist, war in der ÖDP einfach, wie die Geschichte geändert ist und welche Intrigen und welches übelste Mobbing da war. Also das ist das, was ganz lange ich nicht verkraftet habe.
Ja.
Was jetzt hat gut 4, 5 Jahre dauert hat. Dann war ich in Österreich jetzt engagiert, wieder in verschiedene Positionen im Tourismusbereich. Und am Schluss ist dort Ähnliches passiert, wo ich auch rausgemobbt worden bin. Und ich weiß auch, warum das immer passiert, aber wo ich langsam so den Zweifel an nicht direkt an der Menschheit verliere, aber am am Miteinander, am sachlichen Austausch, wo ich sage, wir können über Probleme reden und lösen. Und ich selber im Privaten bin total froh, wenn ich eigentlich keinen Kontakt zu Menschen habe. Also ich lebe total zurückgezogen, und das letzte Jahr war jetzt sogar nicht nur Corona-bedingt, sondern auch, weil ich das Ganze nochmal so aufgearbeitet habe, was da alles passiert ist, war wirklich nochmal so, wo ich zu vielen einen Kontakt nicht direkt abgebrochen habe, aber einfach nicht erreichbar bin. Mhm. Und ich war schon immer jemand, der kaum, ich sage jetzt mal, ich habe sehr projektbezogen Freunde gehabt. Also da bin ich immer sehr stark eingestiegen, aber das sind projektbezogen Freunde, das sind keine Freunde fürs Leben gewesen. Das war eigentlich nur immer die Partnerin oder maximal ein, zwei, mit der mich dann austauscht. Aber alle anderen, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, sind die Menschen eigentlich auch aus meinem Leben draußen. Also was sie immer wieder durch Muster durchzieht bei mir, zum ersten Mal ist in der Kirche losgegangen und dann auch in der Politik und dann auch im Tourismus. Also ich habe so die Rolle, ich komme dazu, zur Gruppe, und dann sind sie immer recht begeistert. Er hat verschiedene Fähigkeiten, ob das jetzt computertechnisch ist, sowas auch in der ÖDP, oder neue Ideen, der bringt eine junge, dynamische Geschichte ein. Mhm. Aber da bin ich eigentlich der erst jung in der Gruppe dazukommt, der in der Kirche zum Studieren anfängt oder Ministrant ist. Und irgendwann passiert ein Rollenwechsel, dass ich innerhalb kürzester Zeit aus dem, der jung dazukommt, bin ich plötzlich die Leitungsfunktion und bin in Führungspositionen. Mhm. Also ich bin in der ÖDP der Kleine, der noch... ja, Parteimitglied ist, plötzlich ist er innerhalb von 3 Jahren Bundesvorsitzender. Aha. Und habe viele dadurch abgehängt, die eigentlich eine 20-jährige Karriere haben und auf diesen Posten hin schielen oder die sagen, so schnell kann doch das gar nicht gehen. Und dann bin ich jemand, wenn ich in Führungspositionen bin, Führung heißt nicht nur auszuführen, was die Allgemeinheit beschließt, sondern auch konkrete Vorschläge zu machen, mir ein Feedback zu holen von denen, die mich gewählt haben, und das dann auch umzusetzen. Wenn sie sagen, ja, das passt, dann setze ich das auch um. Das sind aber viele nicht mehr gewöhnt, die da gar nicht mitkommen. Da möchte jetzt wirklich jemand was verändern. Und bei diesem Veränderungsprozess gehe ich zu schnell. Da nehme ich teilweise die Leute zu wenig mit. Und bei diesen Veränderungsprozessen, ich habe kein Problem, alte Zöpfe abzuschneiden. Also bin deswegen auch ein Fan von Apple, unter anderem, weil die einfach sehr radikal gängen und sachlich analysieren. Und das ist jetzt natürlich, was in das Gesamtkonstrukt, was in der Welt gerade passiert, einpasst. Die Welt mag keine Veränderung. Und plötzlich kommt da einer, der das sachlich begründet, aber der auch keine Rücksicht nimmt auf emotionelle Traditionen, der das dann schon noch versucht, die Leute zu erklären, aber am Schluss sagt er, sorry, ihr habt's mich gewählt, dafür stehe ich. Ich bestätige mir das nochmal in einem Prozess und dann machen wir das auch.
Aber das hat ja Züge einer griechischen Tragödie. Ja, da kommt irgendeiner neu in der Gruppe, die Gruppe sagt, der ist toll, der kann dieses und jenes, den machen wir zu unserem Anführer. Und heute ist dann aber nicht aus, dass der führt.
Das ist was Menschliches.
Oder du bist so ein schlechter Demokrat und so ein schlechter Anführer, dass die sagen, boah, der geht uns dermaßen auf die Nerven, das ist nicht zum Aushalten. Oder was genau passiert da? Weil es könnte ja auch sein, dass die sagen, so eine tolle Idee, ja freilich, warum haben wir das nicht gestern schon, das Aldi abgeschafft und das so gemacht, wie es ihr vorschlagt?
Mein Fehler war, ich habe mir immer Organisationen gesucht. Aber Organisationen funktionieren nach gewissen Spielregeln. Die sind deswegen nicht unbedingt progressiv und deswegen sind die nicht alle auf der gleichen Wellenlänge. Das habe ich aber immer geglaubt. Und dazu käme ist, dass ich, für mich waren diese Gruppen immer Ersatzfamilien. Also wo jetzt auch wieder die Vatergeschichte reinkommt, dass ich mit meinem Vater jetzt seit die 12, 13 war nichts mehr anfangen habe können, weiß, ob es jetzt emotional oder intellektuell nicht passt hat, aber wir haben uns einfach, das war für mich keine Vaterfigur und ich bin ein Einzelkind und das, was ich zu Hause nicht hatte, habe ich mir dann diese Nähe in Gruppen gesucht und immer die Bestätigung und den Applaus irgendwo gebraucht und da bist du in einem Teufelskreis drinnen und ich würde es jetzt nicht als griechische Tragödie bezeichnen, sondern sagen eher so, love it, change it or leave it. Ich bin zu Gruppen dazugekommen, weil ich natürlich auch Liebe und Anerkennung gesucht habe. Habe dann gemerkt, ja, so ganz passt nicht. Habe dann versucht, das zu verändern, auch in Positionen relativ schnell. Und dann gemerkt, eigentlich kann ich es gar nicht so verändern. Und es passt nicht zu mir. Und für mich ist nicht das Ziel wichtig, sondern schon auch der Weg. Ganz, ganz wichtig. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns viel zu viele Ziele setzt und wo wir das Jetzt vergessen. Und darum bin ich dann irgendwann so weit, dass ich auch gehe und dann gehe ich. Es hätte nicht immer zum Mobbing kommen müssen. Und das ist was, wo ich lange damit kämpft habe, weil ich es einfach nicht verstanden habe, warum Menschen dann nicht auf einer sachlichen Ebene was ausdiskutieren können, wo ich jetzt so sage, das ist gerade was auf der Welt passiert, dass es nicht immer um die Sachebene geht und ich darf das nicht persönlich nehmen. Und ich habe viel zu lange versucht, in Gruppen oder in Vereinigungen das Heil zu suchen, als zu sagen, schaff dir endlich selber etwas mit wirklich Gleichgesinnten, bau dir dein eigenes Unternehmen oder Ähnliches auf, wo das ganz anders strukturiert ist, wo du dein eigenes Tempo gehen kannst und aus dieser Strukturen raus. Ja.
Gegangen bist du ja letztlich auch aus der Stadt weg.
Ja, das ist das Gleiche.
Also das ist das Gleiche?
Also Passau ist eine geniale Stadt. Ich liebe diese Stadt. Schau mal einfach aus dem Fenster raus. Also dieses Schiff, was da steht, diese Altstadt oberhalb der drei Flüsse und dann die Burg. Und das ist genial. Und die Stadt hat allein geografisch und dann kunsthistorisch und das Umland, wo du wie bist, das ist eine geniale Stadt. Ich liebe diese Stadt und ich gehe total gern durch die Stadt durch. Und gleichzeitig ist.
Meine Damen und Herren, jetzt schwebt hier ein riesengroßes Aber durch den Raum.
Ja, leider. Und es tut so weh, weil dieses Aber ist, und ich bringe es an einem einfachen Beispiel. Also, ich sage einfach, ich kann genauso wie Sigi Zimmerschied und Bruno Jonas, die haben alle diese gleiche Geschichte. Und für die dient Passau als das Schildbürger par excellence. Und für mich so ein Symbolbild für diesen Schildbürger Passau ist, wie viel Kreisverkehre haben wir in dieser Stadt? Wie viel Kreis? Und wie Gott haben wir gesegnet, als der erste Kreisverkehr in Passaus neuer Mitte kam, der zwar kein wirklicher war, weil die Busse nicht drüber fahren haben können, aber endlich haben wir, ich weiß noch, wie ich Kreisverkehre in der Neuburger Straße gefordert habe und überall, na, das geht nicht und warum das nicht geht oder irgendwas oder beim Autobahnzubringer, dann bauen wir lieber für 100.000 Euro zwei Ampelanlagen bei Passaus neue Mitte und alle gefährlichen Stellen und überall auf der Welt haben wir Kreisverkehre, nur in Passau nicht, weil irgendwo in einem Verkehrsreferat ein Behördenmitarbeiter sitzt, der sagt, haben wir nicht, wollen wir nicht, machen wir nicht, haben wir schon immer so gemacht, dieses Passau, dieses Tradition, Ende aus, passt schon, so ist es.
Das klingt jetzt wie ein Zimmerschiedprogramm aus den 70er.
Ja, und das ist aktueller denn je. Schau dir Holm Putzke an. Also Holm Putzke, ich hatte mit ihm noch nie persönlich zu tun. Ich finde ihn genial. Der polarisiert genauso, aber mit Begründungen und mit Feinschliff und wird angefeindet. Schau dir Georg Steiner an, welche ein Visionär, ich schätze ihn in Linz, Arbeit mit ihm zusammen, was er dort macht. Kann er in Passau, kannst du komplett vergessen. Er ist ja angefangen, weil es die, welchen Pakt auch immer zwischen Scheuer und Waschler und allen anderen Pfeifen gibt, die es nur darum geht, ihre Macht zu behalten und nichts zu verändern. Das typische Biedermeiersche, Duppersche, es muss so bleiben, wie es ist, weil dann werde ich wiedergewählt. Und der Passauer will es so, wenn man sich die letzte Stadtratswahl anschaut, er hätte Alternativen gehabt. Wen hat er wieder reingewählt? Er hat den Stillstand gewählt. Und für mich ist das aber jetzt nicht nur was typisch Passauers. Das ist halt, bitte, jetzt werde ich gleich wieder angegriffen, weil ich schon wieder polarisiere, aber die Trump-Wähler, die wollen genau das Gleiche, dass es so bleibt, wie es ist, wie sie es kennen, wie sie aufgewachsen sind, weil sie Angst haben vor Veränderung. Und diese Angst, aus was auch immer die raus resultiert, in Amerika größtenteils aus zu wenig Bildung und einem unglaublich schlechten Bildungssystem, bei uns aus einer Mischung in Passau aus dem sozialen Milieu von katholischer Obrigkeitshörigkeit bis hin zu was auch immer hier. Aber aus diesen Geschichten heraus haben die Menschen Angst vor Veränderung.
Also einen großen Schritt zu deiner Wiedereingliederung und Beliebtheit in der Stadt haben wir jetzt nicht gemacht, glaube ich, mit dieser Aufnahme, oder?
Warum muss man beliebt sein mittlerweile? Also ich werde in dieser Stadt, also ich bin nicht mehr oft in Passau, weil ich im letzten Jahr vor allem gemerkt habe, mir tut es nicht gut, wenn ich da bin. Also ist wirklich so ein Pochen in der Brust, wo ich sage, ich muss so schnell wie wieder weg. Mhm. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist, hängt absichtlich, weil die ÖDP zu mir gesagt hat, dich mag ja niemand und dich hassen die Leute und bitte zieh aus Bayern weg. Also Urban Mangold hat mich mal aufgefordert dazu. Und das habe ich mir einfach viel zu Herzen genommen. Und da hat der Filter nicht mehr funktioniert, das einzuordnen, was da seine Geschichte ist und was wirklich meine ist. Weil wenn ich unterwegs bin, dann kriege ich so viel Zuspruch und ich kriege eigentlich viel mehr positives Feedback und die Leute freuen sich, wenn sie mich sehen. Aber ich habe das einfach die letzten Jahre nicht mehr abgespeichert. Also ich war da selber so in einem Tunnel drinnen und ich kämpfe nicht mehr um irgendwelche Liebe, sondern ich sage es einfach so, wie es mir denkt. Das habe ich schon immer gemacht, was natürlich zu vielen konfliktreichen Situationen geführt hat.
Ein Bereich, wo du auch rausgegangen bist, den du vielleicht auch geliebt hast, versucht hast zu verändern und dann gegangen bist. Du hast mal in Passau Theologie studiert und wolltest Pastoralreferent werden. Warum ist denn da nichts draus geworden eigentlich?
Also damals hat es vor allem den Bischof Schrammel zum Tor gehabt. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ist es diese Geschichte, für mich ist der Weg das Ziel und nicht das Ziel. Also ich finde es total spannend, Pastoralreferent oder Pfarrer zu werden. Das ist für mich immer noch ein total spannender Beruf. Aber für mich hat immer auch der Weg passen müssen. Und der Weg dorthin war unter Schrammel eine Katastrophe, Bischof Schrammel. Ich habe zu seinen Zeiten studiert. An der Uni ist es immer schlimmer geworden, wie der mit den Pfarrern, mit der mit den Professoren umgesprungen ist, wie der in der Jugendarbeit gewütet hat, McKinsey-Studie 2003, 2004, was gespart worden ist, wohin. Das waren alles so Geschichten, wo wir im Studium, meine Kurskollegen, die ja alle, also die Pfarrer waren, sind die teilweise Gehirnwäsche durchlaufen haben dann im Priesterseminar. Also Entschuldigung, aber da hätte ich mich so anpassen müssen, um das zu bestehen, dass ich gesagt habe, das geht nicht. Ich habe mich dann aus dem Berufsbild verabschiedet, weil ich gesagt, ich müsste die Regeln akzeptieren und unterschreiben.
Ja.
Und da werde ich in einer Tour anecken, das geht nicht mehr. Ich bin nach wie vor in der Jugendarbeit aktiv gewesen bei uns in der Pfarrei, nach wie vor. Organisiere immer nur die Romfahrten, bin mit meinen Ministranten jedes Jahr zweimal unterwegs. Aber ich entferne mich immer mehr von Kirche. Das ist jetzt nicht nur wegen Stefan Oster und seiner homosexuellen Predigt, die ja mehr an seinen eigenen Klerus gerichtet war als an die Öffentlichkeit. Aber ich kann immer weniger auch mit den Texten anfangen, die wir im Gottesdienst beten, die für mich diese Problematik eigentlich unglaublich gut darstellen. Es gibt einen Gott außerhalb, auf den kannst du alles werfen. Wir sind abhängig, was er macht. Wenn man sich die Texte anschaut, denkst du, oh mein Gott, da steckt genau das drin, dass wir nicht an uns selber glauben, dass wir unserer Verantwortung nicht bewusst sind, dass wir so viel abgeben und dann aber über die anderen schimpfen, warum sie das nicht alles erledigen. Also der Mensch ist so ein positives Wesen, das alle Fähigkeiten in sich hat. Das braucht eigentlich keine Religion oder Ähnliches. Wir haben einen Rohdiamanten in uns, jeder von uns ist ein absolut positives Wesen. Das ist irgendwann mal in der Erziehung, in unserer moralischen, gesellschaftlichen Druck was schiefgegangen, dass wir mittlerweile glauben, wir sind klein oder sind auf dem falschen Weg oder dass wir Handlungen machen, die anderen verletzen. Aber eigentlich sind wir total positive Menschen. Diesen Glauben finde ich bei Jesus in seinen Worten. Wenn wir in eine sozialgeschichtliche Analyse bei Jesus reingehen würden, ja. Aber so wie es die katholische Kirche interpretiert und alles, ist es ein Machterhaltungsapparat, aber wo es nicht um den Menschen in seiner kompletten Verantwortung für sich selber und seinen Fähigkeiten geht.
Dann kann ich jetzt endlich mal in einem Interview die Gretchenfrage stellen. Wie hältst du es denn jetzt mit der Religion?
Ich habe meinen Glauben. Ich bin nach wie vor in Auerbach in der Pfarrei engagiert, weil es für mich auch Tradition ist, wo ich aufgewachsen bin. Ich mag total den Duft von dieser Sakristei. Ich habe die sozialen Kontakte da, gerade meine Ministranten. Ich sage ja immer meine Ministranten oder meine Jugendarbeit, weil das Menschen sind, die eben sehr offen sind, die noch nicht so festgefahren sind, die ja unglaublich hinter mir immer gestanden sind. Also das war immer eine sehr enge Beziehung zur Ministrantengruppe. Und ja, ich bin 2-3 Mal bei diesen Gottesdiensten dabei, zelebriere die Feste. Teilweise tue ich mir schon unglaublich schwer, die Texte mitzubeten. wenn man, wo man dann sich echt denkt, boah, Leute, was machen wir? Und da käme ich dann wirklich in den Konflikt, wenn man da, kann ich mir noch in die Augen schauen? Unterstütze ich jetzt nicht gerade, indem ich die Texte und den Gottesdienst so würdevoll gestalte und alles als System, oder geht's um mehr, weil wir ja uns davor oder danach treffen und dann die Gemeinschaft haben? Und es ist, wir brauchen was Spirituelles, wir brauchen Erlebnisse.
Und die Aber Frage, wenn ich jetzt frage, hat Jesus durch seinen Tod uns von unseren Sünden erlöst?
Ach Gott,
dann auch nicht die Antwort.
Ja, genau. Also Sünden, was sind Sünden? Haben wir Sünden? Also ich möchte nur noch jedem Zuhörer da draußen einfach noch mitgeben, für mich gibt's eigentlich keine Sünden. Und das hat's für Jesus auch nicht wirklich gegeben. Erst einmal, jeder Mensch ist positiv und gut. Also ich habe lange Zeit das Bild verwendet von, wir haben eine, so diese die goldene Regel der Religionen, wo Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten ihnen unter ihnen, und was du willst, dass man dir tut, das füge auch dem anderen zu. Also wir haben dieses Jesuanische, das Göttliche, das Energie, die Licht oder von was auch immer wir sprechen, wir haben sie in uns. Und sie kommt immer mehr zum Vorschein, wenn wir in Beziehung mit anderen sind, dann kommt das Göttliche erst richtig raus. Und das Wichtigste ist, dass wir einfach die Grenzen des anderen achten.
Und also Nächstenliebe ja, den Rest kann man sich schenken.
Man kann vieles in diesen, erst einmal, Riten sind gut, Symbolik ist gut. Das ist, was vielen anderen abgeht. Es ist eigentlich ein positiver Ansatz. Und Jesus hat uns Gebote gegeben, wie wir leben können, wie wir den anderen achten können, wie wir genau das schaffen, dass miteinander funktioniert. Es funktioniert keine Zivilgesellschaft ohne Gebote und Normen. Es wird dann problematisch, wenn man in Augustinus wird total falsch interpretiert, wenn man bei Thomas von Aquin sind und diesen ganzen mittelalterlichen Auslegungen, was wir bis heute teilweise mitziehen, wie die Bibel aufgebläht, wenn wir sagen, das ist ein Buch und das ist heilig und wir müssen uns an genau diesen Text halten, den wir viermal umgeschrieben haben, bis er erlaubt war im Kirchen, und dann sagen, ja, aber das ist in der kirchlichen Entschuldigung, da kann man super Kabarett drüber machen und das vergleichen mit anderen Religionen. Wichtig ist zu sagen, es gibt überall etwas, was wahrhaftig ist. Es gibt das Wichtigste ist, nichts in Schubladen stecken, keine Vorurteile haben, keine Schranken zu haben und immer zu schauen, geht es dem Menschen wirklich gut? Und alles, was dem Menschen von oben etwas aufoktroyiert, dass er sich schlecht fühlt, dass er sich klein fühlt, das kann nicht menschlich sein. Aber im Innersten muss ich auch an Gewalttäter ansehen und sagen, irgendwo war das für ihn die einzigste Handlung, die er machen hat können, die für ihn gut war, weil er so viel schlechtes Leid und was auch immer erfahren. Klar, er verletzt unglaublich viele, aber ich darf ihn als Menschen immer noch als Menschen sehen, als was total Positives. Ich muss eher versuchen, wie ich das wieder aus ihm rauskitzeln. Also meine Partnerin macht gerade Ausbildung zum Drei-Prinzipien-Coach, wo es ganz viel um das geht. Es sind drei Prinzipien, wo es um die Gedanken, um das Bewusstsein, um das eigene Ego und dann auch um die Weisheit geht. Und diese Weisheit sagt ihm ganz viel, wir Menschen haben alle einen Diamanten in uns und wir sind eigentlich alle total schöne, positive Wesen.
Was für ein schöner Gedanke. Eigentlich viel schöner wie die Sünde, oder?
Drum, reden wir über das Positive im Leben.
Vielleicht ist diese Abschlussfrage, bin mir noch nicht sicher. Orte, wo du hinkommst, wo du vielleicht was veränderst, die du liebst, wo du wieder gehst, die Kirche, die ÖDP, der Tourismus Oberösterreich, deine Heimatstadt. Hast du irgendeine Idee, wo oder was dieser Raum sein könnte, wo du hingehst, den du liebst und wo du bleibst?
Das Hier und Jetzt.
Ah, ein Zen-Meister.
Na, aber wenn wir uns nochmal anschauen, was Menschen gerne machen, ist, sie versuchen, die Vergangenheit zu analysieren. Und was ist da schiefgelaufen oder was hätte ich anders machen können, damit es mir jetzt besser geht?
Ja.
Und das führt zu nichts. Also ja, zu einem Stück weit ist es mal ganz gut, aber größtenteils führt es zu nichts, weil ich jetzt die Vergangenheit immer anders bewerte, als ich sie damals erlebt habe. Und immer wenn ich wieder reingehe, durchlebe ich das alles nochmal. Und Entschuldigung, das Gespräch, wie wir angefangen haben, ist jetzt schon Vergangenheit. Und wenn ich immer wieder das durchlebe und sage, ach, und was war das mit der ÖDP? Ich stecke da auch noch viel zu viel drinnen, dass ich das analysiere. Ja, aber eigentlich, es führt zu nichts.
Ja.
Viel wichtiger wäre, ich lebe im Hier und Jetzt und ich schaue drauf, dass es mir jetzt gut geht. Ich habe eine wunderschöne Wohnung in Wien. Ich habe eine wunderschöne Familie bei meiner Partnerin in Oberösterreich gefunden, wo ich mit einer großen Kinderschar mich austoben kann, wo ich aktiv bin. Ich bin immer wieder total gerne in Linz. Ich liebe das Donautal. Ich liebe es zwischen Passau und Linz, was ich die letzten Jahre im Jahr 150 Mal gefahren bin. Ich liebe dadurch so, ich habe so viele Plätze, wo ich Kraft tanken, aufladen kann, ja. Aber ich liebe das hier und jetzt. Ich finde es gerade total schön, wie wir miteinander jetzt drehen, uns austauschen, philosophieren. Und ich habe keine Ahnung, was heute Abend ist und was morgen ist. Ich brauche deswegen nicht fixiert sein. Was muss ich jetzt darauf vorzubereiten? Klar, Planung schadet nicht. Und ein bisschen, aber ich kann das hier und jetzt genießen.
Herzlichen Glückwunsch, das kann nicht jeder.
Danke. Aber ich wünsche es jedem. Und das ist das Spannende, was ich gerade in diesem Therapieansatz mitnehme und wo ich ja früh gemerkt habe, ist, ich habe NLP gemacht, ich habe Krisenintervention gemacht und so viele Geschichten stecken Menschen in Schubladen, machen Vergangenheitsanalyse, Sigmund Freud und wo wir alle bei Geschichten sind, bleiben wir bitte viel mehr beim Hier und Jetzt. Das ist etwas, wo ich glaube, dass ich in die Zukunft noch viel mehr reingehen möchte, in meinem Bildungsinstitut und ähnlichen Geschichten, die Menschen dazu ermutigen, jetzt da zu sein, in vollen Zügen genießen und zu leben.
Und dir wünsche ich ganz viele Hiers und Jetzt in der Zukunft, wo jeder für sich einfach seinen Wert und seine Schönheit hat.
Danke.
Danke fürs Dasein. Und guten Nachhauseweg.
Und dir eine gute Zeit und bleib so.
Ich probier's.
Gut, servus.
Servus.
Ich hoffe, es geht euch beim Hören ein bisschen wie uns. Es ist wahnsinnig spannend, für eine Stunde ins Leben eines anderen Menschen so tief schauen zu dürfen. Wenn ihr Menschen kennt, und zwar völlig egal, ob die prominent sind oder nicht, die wirklich was zu erzählen haben oder wenn ihr Fragen an uns habt, Lob oder Kritik, schreibt uns bitte an raimund.meisenberger@pnp.de und an ralf.enzensberger@pnp.de. Wir bedanken uns herzlich für eure Unterstützung, dass uns mit jeder Folge mehr Menschen abonnieren. Es ist echt eine wahre Freude. Empfehlt uns gern weiter. Danke und bis zum nächsten Mal. Servus.